Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Am 1. November 1755 bebte in Lissabon die Erde. Die viertgrößte Stadt Europas wurde zum Ruinenfeld. Ein Tsunami zerstörte die gesamte Unterstadt und tötete Zehntausende Menschen. Erschüttert wurden alle Sicherheiten und Überzeugungen, auch der christliche Glaube. Daher ist das Erdbeben von Lissabon bis heute ein Epizentrum theologischer, philosophischer, künstlerischer und literarischer Reflexionen. Eveline Passet und Raimund Petschner über Autoren, die über die Konsequenzen der Tragödie nachdachten, die unterirdischen Wagen der Zerstörung, das Erdbeben von Lissabon.
Herden, die über die Calzada do Togal zogen, zum verlassenen Friedhof. Und ich, durchdrungen vom Duft des Milchkaffees und der leeren Flakons, aus denen ein Aroma steigt, beißend, wie das Lächeln in den Fotoalben. Katzen lecken die Sonne, die auf ihrem Rücken lastet. Straßen, in denen ich dich finde und dich verliere, um dich wiederzufinden. Die Dienstmädchen beim Bad belauscht, durch die Luke im Dach. Die Erwachsenen trugen Brillen und husteten, drehten an den Knöpfen der Radios und die Opernsänger schimpften schreiend miteinander.
Am Allerheiligen Tag des Jahres 1755, um 10 Uhr vormittags, zerstörte ein Erd- und Seebeben innerhalb von wenigen Minuten die Stadt Lissabon. Ein großer Teil ihrer Einwohner kam ums Leben. Viele wurden, da es Feiertag und zur Stunde der Messe war, in den einstürzenden Kirchen erschlagen. Viele ertranken in der Flutwelle, die zugleich die Unterstadt überschwemmte und die Schiffe im Hafen in die Tiefe riss. Viele verbrannten in den überall aufflackernden Bränden. Der Tag vorher und der Morgen des Allerheiligen Tages waren schön und sonnig. Nichts deutete auf das Kommende hin.
Am Allerheiligen Tag des Jahres 1755, am 1. November, wurden die Erde und das Meer weit über Lissabon hinaus erschüttert. Schwankungen der Erde und Gewässerbewegungen gab es an vielen Orten zwischen Nordafrika und Skandinavien. Dass der scheinbar feste Boden unter den Füßen verloren ging, betraf Millionen Menschen, wenn auch die meisten nicht in dem verheerenden Maße wie um das Epizentrum herum, das unweit der Küste bei Lissabon lag. 200 Jahre später, 1955, wird Günter Eich ein Hörspiel verfassen. Der letzte Tag von Lissabon.
Der Tag vorher und der Morgen des Allerheiligen Tages waren schön und sonnig. Nichts deutete auf das Kommende hin.
Nicht nur das Wetter, das Licht waren dazu angetan, die Bewohner in dem Gefühl zu wiegen, ein Tag werde den anderen geben und es werde immer so weitergehen. Lissabon war zu jener Zeit die viertgrößte Stadt Europas, eine stolze Metropole des Handels. Und es schien, dass die Weltmaschine immer präziser funktionierte, immer effektiver aus aller Welt Rohstoffe sammelte, Güter produzierte und verteilte. Von Gott einmal im Kern geschaffen, wurde sie nun von den Menschen bürgerlich beschleunigt, erweitert, aufklärerisch gereinigt, erleuchtet.
Und zugleich nahm, wie immer, das Leben in Straßen und Höfen, Betten und Werkstätten seinen Lauf. Das wenig philosophische Leben. Wie in dem Gedicht auf Lissabon von Antonio Lobo Antunes, einem Gedicht aus unserer Zeit, das aus einem einzigen Satz besteht, der sich über mehrere Seiten zieht, als komme er aus der Vorzeit und werde endlos so weitergehen in die Zukunft hinein. Es gibt ein einziges Interpunktionszeichen darin. Und das ist der Schlusspunkt.
Vor allem die vertikale, schattenlose Helligkeit. Die grünen Früchte zwischen Drahtfallen für die Vögel, der zögerliche Lauf des auf dem Boden verschütteten Wassers, das langsam in den Ritzen des Bodens vorankam.
Das kleine Leben ebenso wie der große Kontrolloptimismus wurden an jenem 1. November 1755 zerstört, zumindest beschädigt, empfindlich in Frage gestellt. Nicht nur die Philosophen Voltaire, Rousseau, Kant und die Prediger auf der Kanzel haben seinerzeit gestritten über die Deutung des Bebens. Auch Dichter, Erzähler beschäftigen sich bis heute damit. Allein von Eichs Hörspiel liegen bisher 3 Inszenierungen vor. Was denken Sie den ganzen Tag, wird in dem Stück ein gefangener und von der Inquisition zum Tode verurteilter Priester von seinem Wärter gefragt. Man schreibt den 31. Oktober 1755. Ein Datum an seinem Gültigkeitstag ohne besondere Bedeutung. Doch es ist der Vorabend der Katastrophe. Der Priester, der noch nicht ahnt, dass er am kommenden Tag kurz vor dem Erdbeben das Gefängnis verlassen wird, als Begnadigter, vielleicht gerettet, vielleicht auch ein Opfer der nächsten einstürzenden Wand. Und die Nicht-Gefangenen in Lissabon, die noch nicht ahnen, dass sie bereits in der Falle sitzen. Was denken Sie den ganzen Tag?
Denke ich?
Es war eine Vermutung von mir.
Ich glaube, ich höre nur.
Hören?
Was zum Sehen zu finster ist.
Was hören Sie?
Zum Beispiel Schritte? Schlüssel, die im Schloss gedreht werden. Geräusch von der Straße. Den Scherenschleifer, die Fischfrau. Bisweilen Möwenschreie. Sehr Verschiedenes.
Und dann?
Und dann? Was ist mit dem Leben eine Handbreit vorm Tod? Könnten die Menschen als Einzelne oder als Gattung etwas Entscheidendes besser machen? Leben sie so dahin, bis die Katastrophe geschieht? Ist diese ein Zeichen? Aber wenn ja, wofür? Voltaire hat in seinem Roman Candide oder der Optimismus das Übel in der Welt auch am Beispiel Lissabons zu begreifen versucht. Heinrich von Kleist hat 50 Jahre später aus der zerborstenen Erde das Paradies hervorscheinen und die Hölle herauswachsen lassen. Und im 20. Jahrhundert haben Reinhold Schneider und nach Günter Eich auch Peter Sloterdijk jeder auf eigene Weise das Epochenereignis 1755 neu projiziert und neu erzählt.
Der Morgen, der mich trägt, wie eine Schwalbe einen Strohhalm am Flügel trägt. Vor allem die vertikale, schattenlose Helligkeit dieser Stadtteile. Bairro da Madre de Deus Beato Schellas. Bairro da Encarnação do Rosario de Logio. Helligkeit eines Operationstisches oder eines Boxringes. Ziegel Moon hinter dem Röhricht und der Knochen, der meine Hand streift und den Tod ankündigt.
Doch der gefürchtete Tag erschien und mit ihm in seiner Brust die Überzeugung von der völligen Hoffnungslosigkeit seiner Lage. Die Glocken, welche Josephen zum Richtplatze begleiteten, ertönten und Verzweiflung bemächtigte sich seiner Seele. Das Leben schien ihm verhasst. Und er beschloss, sich durch einen Strick, den ihm der Zufall gelassen hatte, den Tod zu geben. Eben stand er, wie schon gesagt, an einem Wandpfeiler und befestigte den Strick, der ihn dieser jammervollen Welt entreißen sollte, an eine Eisenklammer, die an dem Gesimse derselben eingefugt war, als plötzlich der größte Teil der Stadt mit einem Gekrache, als ob das Firmament einstürzte, versank und alles, was Leben atmete, unter seinen Trümmern begrub. Geronimo Ruggiera war starr vor Entsetzen. Und gleich, als ob sein ganzes Bewusstsein zerschmettert worden wäre, hielt er sich jetzt an dem Pfeiler, an welchem er hatte sterben wollen, um nicht umzufallen. Der Boden wankte unter seinen Füßen, alle Wände des Gefängnisses rissen.
Die sinnlosen Zickzacksprünge des menschlichen Daseins, sagt Arnold Zweig, seien selten so großartig einem Kunstwerk zugrunde gelegt worden wie in der Erzählung von Heinrich von Kleist, das Erdbeben in Chile. Geronimo Ruggiera, der bürgerliche Hauslehrer, und Donna Josefe, die einzige Tochter des Hauses, hatten sich, wie Kleist schreibt, in einem zärtlichen Einverständnis befunden. Gewaltsam voneinander getrennt, werden sie dennoch durch Zufall und List wieder zueinander kommen. Und Geronimo hat in einer verschwiegenen Nacht den Klostergarten zum Schauplatz seines vollen Glückes gemacht. Ausgerechnet am frohen Leichnamstag, dem Fest der Verherrlichung der Leibwerdung Christi, kommt Josefe als Novizin, die sie ist, auf den Stufen der Kathedrale nieder. Das Erdbeben zerstört die Stadt, reißt zahlreiche Menschen aus dem Leben, stürzt andere in ein Grauen. Doch es stellt die Befreiung dar für Josefe und Geronimo.
Sie finden sogar einander wieder. in einem Tal unweit der Stadt, das Züge eines Garten Eden trägt. Auch ihr Kind ist mit ihnen.
Und waren sehr gerührt, wenn sie dachten, wie viel Elend über die Welt kommen musste, damit sie glücklich würden.
Sie treffen auf Bekannte. Man hilft einander, erzählt. Von dem Grauen der zerstörten Stadt gleich nach der Erschütterung. Von den Mönchen, die geschrien hätten, das Ende der Welt sei da. Aber dieses Tal scheint räumlich und zeitlich abgeschottet.
Wenn sie sich mit so vieler Vertraulichkeit und Güte behandelt sahen, so wussten sie nicht, was sie von der Vergangenheit denken sollten, vom Richtplatze, von dem Gefängnisse und der Glocke, und ob sie bloß davon geträumt hätten. Es war, als ob die Gemüter seit dem fürchterlichen Schlage, der sie durchdröhnt hatte, alle versöhnt wären. Sie konnten in der Erinnerung gar nicht weiter, als bis auf ihn zurückgehen.
Und waren sehr gerührt, wenn sie dachten, wie viel Elend über die Welt kommen musste, damit sie glücklich würden. Die vertikale, schattenlose Helligkeit. Helligkeit eines Operationstisches oder eines Boxringes.
Auf den Feldern, soweit das Auge reichte, sah man Menschen von allen Ständen durcheinander liegen, Fürsten und Bettler, Matronen und Bäuerinnen, Staatsbeamte und Tagelöhner, Klosterfrauen und Klosterherren, einander bemitleiden, sich wechselseitig Hülfe reichen von dem, was sie zur Erhaltung ihres Lebens gerettet haben mochten, freudig mitteilen, als ob das allgemeine Unglück alles, was ihm entronnen war, zu einer Familie gemacht hätte.
Beerdigungen von Kindern im offenen Sarg. Ich sah sie in Benfica zu Fuß zum Friedhof gehen. Und ich folgte ihnen voller Angst. Und die Glocke läutete und läutete und läutete und vertrieb die Tauben auf dem Glockenturm der Kirche.
Doch der Meister Pedrillo ruhte nicht eher, als bis er der Kinder eines bei den Beinen von seiner Brust gerissen und hochher im Kreis geschwungen an eines Kirchenpfeilers Ecke zerschmettert hatte.
Jeronimo und Josefe, beim Dank- und Bittgottesdienst in der einzigen Kirche, die das Erdbeben verschont hat, werden erkannt und von einem Mob gelyncht. Die Sittenverderbnis der Stadt, so etwa der Frevel im Klostergarten, habe im Erdbeben ihre Strafe gefunden, so behauptet der Chorherr, und gibt damit der Katastrophe einen leicht fasslichen Sinn. Leicht fasslich und leicht entzündlich. Getötet wird auch Juan, der Sohn von Don Fernando, einem guten Bekannten, der die beiden in die Kirche begleitet hat. Jedoch Philipp, das Kind der Liebe von Josefe und Jeronimo, überlebt und wird von Don Fernando und seiner Frau als Pflegesohn angenommen. Der letzte Satz der Erzählung schließt und öffnet mit einem Rätsel.
Don Fernando und Donna Elvire nahmen hierauf den kleinen Fremdling zum Pflegesohn an. Und wenn Don Fernando Philippen mit Juan verglich und wie er beide erworben hatte, so war es ihm fast, als müsste er sich freuen.
Kleist konnte sicher sein, die Leser seiner Erdbebengeschichte aus dem Jahre 1807 waren mit den Grundzügen jener Debatte vertraut, die sich am Beben von Lissabon in ganz Europa entzündet hatte und die vor ihm Voltaire in seinem Candide ausgefaltet hatte. Chili, eine ältere Schreibung von Chile, hatte in der Hauptstadt Santiago im Jahr 1647 eine ähnliche Katastrophe erlebt. Kleist lässt Motive der realen Beben von Santiago und Lissabon ineinander fließen, doch kommt es ihm nicht auf historische Detailtreue an. Die Frage nach dem natürlichen und dem moralischen Übel treibt ihn um und findet keine Antwort. Dem moralischen Übel durch das natürliche Entgangen, dessen Opfer sie auch hätten werden können, fallen seine Protagonisten am Ende doch wieder dem Ersteren anheim.
Einmal herausgesprengt, herausgeschleudert zu werden aus dem sozialen Gefängnis.
Der von der Inquisition gefangen gesetzte Priester bei Günther Eich entkommt seinem Verlies auf sehr viel ruhigere Weise. Es ist Allerheiligen, der 1. November 1755 in Lissabon. Als der Wärter die Zellentür öffnet, erwartet der Priester, geholt zu werden zur öffentlichen Verbrennung.
Ich kann also nicht damit rechnen, dass ich durch den Qualm betäubt werde.
Damit können Sie nicht rechnen, hochwürdiger Herr.
Lass diese Benennung.
Um auf die andere Benennung zurückzukommen, man könnte sagen, der letzte Tag Ihrer Gefangenschaft.
Du verhöhnst mich, Tommaso.
Aber man kann es so nennen, hochwürdiger Herr.
Gehen wir, Tommaso.
Ja, gehen wir. Sie müssen sich ohnehin beeilen. Um 10 beginnt die Messe.
Die Messe?
Die Gläubigen warten auf Sie.
Auf mich?
Sie sollen um 10 die Messe lesen, wie immer. Das habe ich Ihnen auszurichten. Oh, ich vergaß wohl, Ihnen zu sagen, dass Sie begnadigt sind, hochwürdiger Herr.
Begnadigt? Die Messe lesen?
Mein Gedächtnis lässt in letzter Zeit nach.
Ein Wunder, Tommaso.
Was denken Sie den ganzen Tag? Was denken Sie den ganzen Tag?
Was denken Sie den ganzen Tag?
Denke ich.
Es war eine Vermutung von mir.
Ich glaube, ich höre nur.
Das Leben in Lissabon ist im Kopf des Gefangenen, in seinem Ohr, ist in der Zelle gegenwärtig, entfaltet sich dort zu Lebensbildern. Ob es zwei Blumenverkäufer sind, die über ihre Standplätze verhandeln, ob es die Witwe ist, die verzweifelt sich zu erinnern sucht, welches die letzten Worte des Verstorbenen waren, seine Botschaft für sie, oder der alte Schauspieler, der am kommenden Tag, dem 1. November, seinen letzten Auftritt haben soll, wofür seine Frau schon vorsorglich jene Blumenbouquets besorgt, die dann fliegen sollen aus dem Publikum. Lauter kleine Szenen reihen sich, sei es im Kopf des Gefangenen, sei es in seiner Erzählung für den neugierigen Wärter, als Buntheit des Lebens aneinander. Buntheit und Sorge. Planung, als wäre nichts. Und es ist ja auch wirklich nichts. Nur das Erdbeben des kommenden Tags, von dem keiner wissen kann.
Und falls der Priester, dem Gefängnis gerade entkommen, Opfer des Bebens wird, sind alle Figuren, alle Szenen mit einem Schlag ins Nichts gerissen.
Gestutztem Taxus, Marmorbalustraden. Wie dumm ist das alles, wie entsetzlich dumm.
Komm, lass uns noch einmal die ganze Szene...
Ich kann das nicht spielen. Ich kann überhaupt nicht mehr spielen.
Du wirst sehen, dass man dir applaudiert, dass man dir Blumen schickt.
Meinst du?
Bestimmt.
Wenn's nur erst vorbei wäre.
Von hier ab. Denn eines, Fürstin...
Denn eines, Fürstin, darf ich eurem Ohr und eurem Herzen endlich anvertrauen. In dieser Stunde, wo kein anderes Licht als das des Abschieds auf den Dingen liegt.
Leben spielt sich, so scheint es, vor einer Folie ab, die gewöhnlich unsichtbar ist, aber sich plötzlich schwärzen kann und alle, die da leben, in ihre Schwärze einschließt. Das wurde einmal Schicksal genannt. Es ist eine Frage wert, ob Günter Eich 10 Jahre nach Ende der faschistischen Herrschaft und des Zweiten Weltkriegs mit dem Erdbeben von Lissabon nicht auch eine andere Katastrophe mitgemeint hat, die allerdings kein natürliches Übel war.
Quelques éclats de pierre avaient blessé Candide. Il était étendu dans la rue et couvert de débris. Brocken herabstürzenden Gesteins hatten Candide verletzt. Er lag von Trümmern begraben auf der Straße. Er sagte zu Pangloss: »O je, beschaffe mir ein wenig Wein und Öl, ich sterbe.« »Dieses Erdbeben ist nichts Neues«, antwortete Pangloss. »Die Stadt Lima vergangenes Jahr in Amerika erlebte ebensolche Erschütterungen. Gleiche Ursachen, gleiche Wirkungen. Zweifellos zieht sich eine unterirdische Schwefelspur von Lima bis Lissabon.« »Höchstwahrscheinlich«, sagte Candide. »Aber um Gottes Willen ein wenig Wein und Öl.« »Was heißt wahrscheinlich?«, erwiderte der Philosoph. »Ich bin der Meinung, die Sache ist bewiesen.« Candide verlor das Bewusstsein und Pangloss brachte ihm aus seinem nahen Brunnen ein wenig Wasser.
1759 schreibt Voltaire seinen philosophischen Roman Candide oder der Optimismus. Candide, der reine, naive, unverfälschte, freimütige Simplicius, Candide aufgewachsen auf dem angenehmsten aller möglichen Schlösser, in der Obhut des mächtigsten aller Barone und der besten aller Baroninnen, an der Seite der schönsten aller Baronessen, Mademoiselle Cunégonde, und erzogen vom größten aller Philosophen, Maître Pangloss, Candide war, da Mademoiselle Cunégonde ihr Taschentuch fallen ließ, ehe es aufhob, sie arglos seine Hand ergriff, er diese Hand arglos küsste und sich infolgedessen ihre Münder berührten. Keine Wirkung ohne Ursache, würde Pangloss gesagt haben. Doch nicht Pangloss, sondern der Baron gewahrte den Endpunkt der Verkettung. Candide war mit mächtigen Fußtritten in den Hintern aus dem irdischen Paradies Thundertentronckh, Westfalen, vertrieben worden. Seither schleudert es ihn durch die Welt. Krieg, Pest, Sklaverei, Trug und Dünkel, Ennui, allen Übeln der Welt, menschengemachten und naturbedingten, wird er begegnen. Doch auch spontaner Herzensgüte, neuen Lehrmeistern, einem Naturvolk und den Bewohnern eines utopischen Staates sowie, immer wieder, Mademoiselle Cunégonde und Pangloss. Stets wird er in auswegloser Lage einen Retter finden. Stets werden die eben wundersam Wiedergefundenen ihm sogleich erneut entrissen.
Le matelot disait en sifflant et en jurant, il y aura quelque chose à gagner ici.
Hier, in den Kapiteln 5 und 6, sind Pangloss, Candide und ein grober Matrose eben einem Sturm und Schiffbruch vor Lissabon entkommen, als die Erde zu wanken beginnt.
Der Matrose fluchte und pfiff und sagte, hier gibt's was zu gewinnen. Und schon stürzt er fort, hinein in die Ruinen, des Todes nicht achtend, auf der Suche nach Geld. Er findet welches, nimmt es an sich, betrinkt sich und erkauft sich, sobald er seinen Rausch ausgeschlafen hat, die Gunst des ersten willigen Mädchens, dem er auf den Trümmern der zerstörten Häuser und inmitten von Sterbenden und Toten begegnet. Pangloss indes zog ihn mit den Worten am Ärmel, »Mein Freund, das ist nicht gut. Sie vergehen sich wieder die allgemeine Vernunft. Sie gebrauchen ihre Zeit schlecht.«
»Vous manquez à la raison universelle. Vous prenez mal votre temps.«
Am nächsten Tag streifen Pangloss und Candide im Schutt der verwüsteten Stadt umher, finden ein wenig Nahrung, kommen wieder zu Kräften.
»Ensuite, ils travaillèrent comme les autres à soulager les habitants échappés à la mort.«
Dann machten sie sich wie die anderen daran, jenen Einwohnern beizustehen, die dem Tode entronnen waren. Eine Gruppe Bürger, die ihre Hilfe genossen hatte, bot ihnen ein dem Unglück entsprechendes Mal.
Dieselben Motive werden sich 50 Jahre später bei Kleist wiederfinden. Ein kleiner Kreis von Menschen, der das Notwendige tut, einander hilft und die Mahlzeit teilt, während andernorts geplündert wird und die Macht, die Kirche, die Menschen nicht aus ihren Fängen entlässt. Auch Pangloss, der ganz aus Sprache ist, hat tätig zugepackt. Erst jetzt, während des Mahls, weil dieses sich recht traurig gestaltet und tränenreich und er die Runde trösten will, hebt er wieder zu sprechen an und versichert, dass die Dinge nicht anders sein können, als sie sind.
Car tout ceci est ce qu'il y a de mieux.
Denn all dies ist zum Besten. Denn wenn es in Lissabon einen Vulkan gibt, kann er nicht andernorts sein. Denn es ist unmöglich, dass die Dinge nicht sind, wo sie sind. Denn alles ist gut. Ein kleiner Mann in Schwarz, Familiar der Inquisition, der neben ihm saß, ergriff höflich das Wort und sagte, »Anscheinend glauben der Herr nicht an die Erbsünde. Denn wenn all dies zum Besten ist, hat es demnach keinen Sündenfall und kein Strafgericht gegeben.«
Und höflicher noch antwortet Pangloss dem Frager in Schwarz, dass der Sündenfall des Menschen und die Verfluchung notwendig in die beste aller Welten gehören. Und der Mann in Schwarz hat noch eine Frage und Pangloss noch eine Antwort. Doch mitten in seine Klimmzüge von denn zu aber denn hinein gibt der Familiar einer Wache ein Zeichen. Und schon sind Pangloss und Candide unterwegs zu einem schönen Auto da Fee, diesem probaten Mittel, die Erde am Beben zu hindern. Schon baumelt Pangloss am Strick, schon wird Candide ausgepeitscht, gerettet und erneut, wie die anderen Figuren des Romans, zurück in den Taumel durch die Welt und in die unterschiedlichsten Rollen verschlagen.
»175 Jahre später wird Daniel Harms, der Dichter des stalinistischen Absurdismus, der während der deutschen Belagerung von Leningrad im Gefängnis verhungern sollte, auf seine Weise den bisherigen Gipfelpunkt einer Entwicklung beschreiben, in der die ordnende Vernunft immer mehr zur Zwillingsschwester von Destruktion und wahren wird.
So tritt denn schließlich alles ein und ergibt sich Folgerichtigkeit. Wie merkwürdig wäre, träten zwei Ereignisse auf einmal gleichzeitig ein. Rätselfrage. Und wenn statt zweier Ereignisse 8 Seifenblasen eintreten? Antwort. Dann würden wir uns natürlich hinlegen.
Diese Antwort war klar und kurz. Ein Mensch wurde in Papier gewickelt. Es gibt kein Papier. Der Winter ist da.
Doch so weit geht es bei Voltaire nicht. Bei ihm halten sich Kontingenz und Vorsehung noch die Waage. Candide lehnt sich zwar nicht auf gegen seine Condition absurde, aber wenn sein alter Lehrmeister, der optimistische Philosoph Pangloss, am Ende einräumt, er glaube nicht mehr daran, dass alles zum Besten stünde, doch wolle er dies gleichwohl weiterhin behaupten, da er es immer behauptet habe. Und wenn sein unterwegs hinzugewonnener Lehrer, der pessimistische Philosoph Martin, versichert, die Welt sei etwas sehr Verrücktes und sehr Abscheuliches und zu dem Zweck geschaffen, uns rasend zu machen, so gelangt Candide durch schweigende Beobachtung und Reflexion letztendlich zu dem Schluss, sie, die kleine Gesellschaft, bestehend aus ihm selbst, den beiden Philosophen, dem vorsichtigen Cacambo, Mademoiselle Cunegonde und noch dem einen oder anderen im Lauf der Desillusionierungsreise hinzugekommenen, sie alle müssten unseren Garten bebauen, cultiver notre jardin.
Das Verb ist wichtig. Je nachdem, wie es übersetzt wird, verschieben sich die Gewichte. Von der alltäglichen Verrichtung des Notwendigen, der unaufgeregten und kundigen Sorge um das Lebendige, bis zu Verfeinerung und Gestaltung, unseren Garten kultivieren. Der Philosoph und Essayist Rüdiger Safranski scheint bei Candide eher an den pflichtbewusst das nötige Verrichtenden zu denken und schlägt spöttisch einen Bogen zu Gottfried Benn und dessen rotziger Äußerung, dumm sein und Arbeit haben, das ist Glück. Doch nicht Candide sagt, die Arbeit halte drei große Übel, die Langeweile, das Laster und die Not von uns fern. Nicht Candide sagt, sondern der Pessimist Martin. Arbeiten wir ohne zu philosophieren. Dies ist das einzige Mittel, das Leben erträglich zu gestalten. Candide schweigt. Was immer die Mitglieder seiner kleinen Gesellschaft oder die Kundigen, der Derwisch, der Türke aus der Nachbarschaft an Weltweisheiten formulieren, Candide hört zu, denkt nach, beobachtet, fragt und schweigt von Mal zu Mal mehr. Am Ende bleibt nur noch die Stille und dieser eine lakonische Satz.
Nachdem, und das ist bemerkenswert, in dieser Satire auf den Optimismus der Optimist Pangloss das vorletzte und weit ausholende Wort ergriffen hat.
Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possible.
Alle Ereignisse sind miteinander verkettet in der besten aller möglichen Welten. Denn schließlich, wenn sie nicht um der Liebe zu Mademoiselle Cunegonde willen aus einem schönen Schloss mit mächtigen Fußtritten in den Hintern vertrieben worden wären, wenn sie nicht der Inquisition zugeführt worden wären, wenn sie nicht Amerika zu Fuß durchwandert hätten, wenn sie nicht dem Baron einen kräftigen Degenhieb versetzt hätten, wenn sie nicht alle ihre Schafe aus dem guten Lande Eldorado verloren hätten, dann würden sie hier nicht kandierte Zitronen und Pistazien essen. Trefflich gesagt, antwortete Candide.
Cela est bien dit, répondit Candide.
Aber wir müssen unseren Garten bebauen.
Mais il faut cultiver notre jardin.
Trefflich gesagt, antwortete Candide, aber wir müssen unseren Garten bebauen. Welche Betonung mag dieses trefflich gesagt in Voltaires Kopf gehabt haben? Eine ironische, eine ernste, worauf das Aber hinweisen mag? Und wie lässt sich die Aufforderung verstehen, damals 4 Jahre nach dem Erdbeben von Lissabon und mitten im 7-jährigen Krieg? Und heute? Wofür steht der Garten?
Das Tal in Kleists Erzählung, in dem Jeronimo und Josefe sich wiederfinden und das sie aus freien Stücken verlassen werden, trägt alle Züge eines Garten Eden. Eine Schlucht, von Fels umgeben. Eine Quelle, in der Josefe, als Jeronimo sie entdeckt, das Kind badet. Später in der Nacht lagern die drei, eine heilige Familie, unter einem
prachtvollen Granatapfelbaum, der seine Zweige voll duftender Früchte weit ausbreitete und die Nachtigall flötete im Wipfel ihr wollüstiges Lied.
Auch das utopische Eldorado in Voltaires philosophischem Roman ist von einem unüberwindlichen Gebirge umgeben. Und seine Einwohner können sich ihre Unschuld und Glückseligkeit nur bewahren, wenn sie das Land nie verlassen. Die Menschen sind immer einer Meinung und das Notwendige ist stets auch das Angenehme.
Der Garten Candides ist kein Hortus conclusus. Die Fenster des Landguts haben Aussicht auf die blutigen Geschehnisse der Politik und man verkauft seine Ernte im nahegelegenen Konstantinopel. Auch wird in diesem Garten über Metaphysik und Moral gestritten. Kein Ort also, wo man arbeitet, um des Denkens und der Welt zu vergessen. Kein Ort eines stillen, einfältigen Glücks. Hier weiß man, weiß zumindest Candide, von der Katastrophe des kommenden Tags. Ein Ort eher gelegen im Auge des Zyklons, ein Ort, an dem sich, solange die lokale Windstille anhält, versuchen lässt, unaufgeregt und nicht ohne Ironie und Heiterkeit, das Notwendige zu tun.
Un osso amor, são pequenas felicidades, são sorrisos, são tristezas, algumas leviandades e também muitas certezas. Cresce sempre no que cansa, tudo nele são verdades. É certeza, não é esperança, não tem lugar para maldades. É certeza, não é esperança, não tem lugar para maldade.
Aber der Minister, der auf einer seiner nächtlichen Wanderungen in den Feuerschein trat und eben noch die trunkene Stimme Agostos, des Schusters, hörte, wusste, dass das Glück nicht den Weg nehmen werde über das Meer und dass kein unruhiges Feuer der Sehnsucht es locke und keine verworrene Hoffnung ihm befehle, dass es kommen und sich befestigen werde mit völliger Sicherheit, wo ein starker Wille ordnet und wirkt, wo Tag für Tag, Jahr für Jahr ein Gedanke regiert. Doch wie er schon versucht war, zornig noch näher zu treten und mit einem heftigen Wort für immer die Glut und diese leere, tatlose Sehnsucht zu löschen, erkannten ihn die Wartenden an dem riesigen Umriss seiner Gestalt und an dem Schatten, den sie warf.
Joseph Sebastian de Carvalho e Mello. Ein schwerer, wie Reinhold Schneider ihn beschreibt, fast riesenhafter Mann. Der mächtige Minister seines jungen Königs José, des Königs von Portugal, welcher ihm verfallen war.
Wie ein krankes, hilfloses Gewächs einem mächtigen Stamm. Einem solchen Manne konnte nichts mehr widerstreben als das geheimnisvolle und aufgeregte nächtliche Tun, das sich im sechsten Jahre der Regierung seines Herrn wieder von Neuem am Tejo-Ufer bemerkbar machte. Denn von Belém bis nach Casquet hinaus flackten die Leuchtfeuer in den Nebel und die um das Feuer hockten, verkündeten seltsame Prophezeiungen, dass nun die Not Portugals sich noch einmal ins Ungeheure vergrößere, um dann, wenn das Schlimmste geschehen sei, für immer zu enden. Denn Sebastian, jener König, der vor 300 Jahren mit dem portugiesischen Glück und Ruhm in Afrika verschwunden war, werde wiederkehren. Sein Schiff liege schon in einem fernen, unbekannten Hafen. Die Feuer aber sollten ihm den Weg zeigen. Ihm und dem Glück, dem neuen Ruhme Portugals.
Die Zeit, in der Reinhold Schneider seine Erzählung von der tatlosen Sehnsucht und auf der anderen Seite dem starken Willen, der ordnet und wirkt und dem einen Gedanken, der Tag für Tag, Jahr für Jahr regiert, die Zeit, in der er seine Erzählung Das Erdbeben verfasst, ist die des heraufziehenden Faschismus, 1931. Schneider, 1903 geboren, stand später im Zentrum des katholischen Widerstands gegen den Nationalsozialismus und wurde des Hochverrats angeklagt. Der autoritären Herrschergestalt des Joseph Sebastian de Carvalho e Mello, des späteren Marquis de Pombal, gibt er gleichwohl stark positive Akzente. In seiner Erzählung, aber auch im gleichzeitig entstandenen Reisetagebuch Portugal.
Nur dieser eine Mann, Pombal, dieser größte Diktator, der nicht im Sieg, sondern im Zusammenbruch stieg und herrschte, verstand zu prägen und zu beharren, einen Plan zu zeichnen und rücksichtslos ihn zu verfolgen gegen die Trägheit und orientalische Passivität, die heimlich den Boden bilden von Lissabon. Durch die Schnörkel und immerwährenden Kurven, in denen die alte maurische Art sich gefiel und geborgen fühlte, zog er die breiten Striche seiner parallelen Straßen.
Joseph Sebastian de Carvalho e Mello, der spätere Pombal, schreitet durch Lissabon. Er wirft seinen mächtigen Schatten auf jene, die am Tejo-Ufer, süchtig nach Sehnsucht, von der Wiederkehr Sebastians träumen. Doch kein Erlöser erschien. Nicht 1931, nicht 1755. Hingegen folgten die bekannten Katastrophen.
Und in demselben Augenblicke geschah es, dass in der Erde ein seltsames Grollen sich erhob. Nicht lauter, als ob die goldene Staatskarosse des Königs in der Tiefe statt über die Straße eilig fahre. Das Meer gab das Zittern zögernd zurück. Und wieder trieb der Wind eine Wolke jener seltsamen, den Grillen ähnlichen Insekten, die seit einigen Tagen aus den Erdspalten krochen, in das Feuer herüber.
Hier wird eine Katastrophe nicht von den Opfern auserzählt. Steine werden plötzlich zu Geschossen, Kirchtürme stürzen ein, Schwerverwundete schreien und ebenso die Geistlichen, es sei das Ende der Welt. Pferde rasen durch die Straßen in die Menschenhaufen hinein. Einer schreitet hindurch, in mythischer Unversehrtheit.
Der Minister hörte die Hilfeschreie nicht. Er achtete kaum der Verletzten, die vor seinen Füßen sich wandten, während er die Trümmerberge erstieg und über zerschlissene Teppiche und zerschmettertes Hausgerät sich weiterkämpfte. Ein Knabe, dessen zerquetschtes Bein unter einem Balkenhaufen steckte, rang flehend die Hände. Doch wie der Diener herzueilte, stieß Carvalho ihn weiter. Nicht dem und jenem, allen wird geholfen.
Mit großer Befriedigung sieht Carvalho Pombal Paläste zusammenstürzen und Ungeziefer darunter hervorkriechen. Die Schwächen und Peinlichkeiten, die dort regiert hatten, finden nun ihr verdientes Ende. Und ebenso empfindet er Hass, Genugtuung, auch angesichts der Trümmer des Armenviertels.
Dieser Haufen resignierten Elends, das keinen Versuch machte, handelnd sich zu befreien, das die Löcher im Dache mit Brettern verdeckte und sich abends träumend an die Ufer legte.
Handelnd sich zu befreien. Handelnd? Aber wie? Innerhalb eines Gartens? Einer dem Menschen in seiner Endlichkeit gezogenen Grenze.
J'en reviens toujours à Candide. Il faut finir par cultiver son jardin.
Voltaire schreibt noch 8 Jahre nach der Katastrophe von Lissabon in einem Brief an einen Freund:
Ich lande am Ende immer wieder bei Candide. Wir müssen unseren Garten bebauen. Alles Übrige, mit Ausnahme der Freundschaft, wiegt nicht viel. Und selbst seinen Garten zu bebauen, ist nicht gerade etwas Großartiges.
Encore cultiver son jardin n'est pas grand chose.
Handelnd sich befreien ist für Carvalho Pombal ein Tabula Rasa-Glück.
Dies alles war faul und vermorscht, war von 1000 emsigen Schäden untergraben, von fressenden Verfehlungen zernagt. Meer und Erde mussten aufstehen gegen das Alte und den Schauplatz fegen und waschen für einen neuen Tag.
Er sieht bereits vor sich die neuen großen Straßen, die nun gebaut werden müssen. Parallelen, rechte Winkel, quadratische Plätze. Eine Stadt, in der Sehnsucht, Wehmut und Tatenlosigkeit, das kleine Leben, keinen Unterschlupf mehr finden würden.
Auch dort, wo die maurischen Kurven sich wandten und krümmten, wurde es klar. Und bis auf die Höhen hinauf an die verschütteten Gärten und die wehmütigen Klöster reicht der strenge Grundriss einer neuen Zeit.
Ausgreifend, durchstrukturierend, einem Gesamtplan und einem Willen folgend, bereit, alles niederzureißen, was dem im Wege steht. So hat Reinhold Schneider Carvalho Pombal gezeichnet. In dieser Haltung mag für den Autor, der in den Werken seiner jungen Jahre einen tragischen Nihilismus, Orientierungs- und Perspektivlosigkeit bekundet, das Versprechen einer Lösung gelegen haben. Lösung anstelle von Erlösung, Machen anstelle von Gebet, Gottähnlichkeit des Menschen anstelle von Demut und Sehnsucht. Die fehlende Demut unterscheidet Carvalho Pombals Tat- und Willensmenschentum von der Idee Voltaires, seinen Garten zu bebauen. Die schnurgeraden und parallelen Straßen der Baixa von Lissabon von heute gehen auf den Marquis de Pombal zurück. Wer dagegen auf den Berg steigt, in die Alfama, wird einer Altstadt ansichtig, die kein Erdbeben gekannt zu haben scheint. Tatsächlich blieb das damals verrufenste Viertel Heimstatt von kleinen Handwerkern, Hafenarbeitern, Seeleuten, Dirnen und Tagelöhnern, vom Erdbeben nahezu unversehrt. Denn dort sind die Häuser auf Fels gebaut. Sowohl der Modernist Pombal als auch die christlichen Sodom- und Gomorra-Strafprediger haben an diesem Felsen sich allenfalls selbst das Gebiss zernagt.
Den Tatenmenschen Pombal führt Reinhold Schneider am Ende seiner Erzählung dorthin, wo er auch zu Beginn war, an das Ufer des Tejo. Wieder brennen die Feuer, die Sebastian den Weg weisen sollen. Einige Zeit ist vergangen seit der Katastrophe, das neue Lissabon ist im Werden. Und die verhassten Feuer brennen wie ehedem. Der verhasste Sehnsuchtsnebel zieht wieder zur Stadt herauf.
Da hörte der Mächtige wieder, nur leise erschüttert wie die Erde, den unterirdischen Wagen der Zerstörung und des Glücks. Aber das Gefährt der Tiefe war nicht mehr im Kommen. Es ging für immer.
Rua do Sol, Aurato, Rua da Paz, Rua da Concessão, da Gloria, Poço dos Negros, Rua do Belfermoso. Fernfahrer, Huren, die seit 11 Uhr morgens an den Türeingängen lehnen. Schläfrige Huren, traurige Straßenvögel, unfähig, einen Schritt zu tun. Abgekaute Fingernägel, Korbflaschen mit Permanganat, Handtaschen aus aufgeplatztem Lackleder. Campo Pequeño, Campo Grande, Stierkampf, Schwäne, Fahrräder, Verliebte, die zwischen Märzschwänen auf dem See ruderten.
Man wird Ihnen erklären, diese Türme seien Zeichen der Gottesfurcht unserer Vorfahren. Es seien Monumente der leidenschaftlichen Unterwerfung des Menschen unter das Absolute und dauernde Symbole für die Hingabe des menschlichen Willens an die göttliche Vorsehung. Denn was ist der Mensch anderes als ein Staubkorn unter dem Fuß des Unendlichen, eine hinfällige Kreatur, die sich den Launen ihres Schöpfers hilflos ausgeliefert weiß?
Der hier redet, ist ein alter Professor der Medizin in Straßburg. Verschroben, eigensinnig, voll kauziger Ironie und doziert vor einem jungen, eben aus Wien eingetroffenen Kollegen namens Jan van Leyden.
Majestätstürme, Anbetungstürme, Zerknirschungstürme, Absolutheitstürme, Unendlichkeitstürme, perfekte Summen der steinernen Scholastik, architektonische Gottesbeweise, aufgeführt nach der unerbittlichen Logik des doktoralen Absolutismus, der alles bloß Menschliche auslöschen will, um es im Göttlichen zu liquidieren.
Die beiden stehen hoch über der Stadt auf der gewaltigen Aussichtsplattform des Münsters. Es ist das Jahr 1785. Paris liegt nicht fern, dieses Mekka des vernünftigen, wunderbaren, die Metropole der zivilisierten Welt, die Stadt der Enzyklopädisten, die Hochburg der modernen Nervosität.
Sie werden sich zu entscheiden haben, ob Sie an unsere turmtheologischen Doktrinen glauben wollen oder ob Sie sich auf Ihre Augen verlassen, die etwas völlig anderes sehen, als Ihre Ohren hören. Sie sehen Unglaubliches, falls Sie sich dafür entscheiden zu sehen. Sie sehen, während von Ohnmacht die Rede ist, in diesen Türmen den schrecklichsten Willen zur Macht angekündigt. Sie sehen, während von Gottesfurcht gesprochen wird, die anmaßendste Respektlosigkeit unter dem Himmel sich austoben. Sie sehen, während mit schönen Worten demütige Hingabe beschworen wird, eine gespenstische Revolte des Willens sich vollziehen. Seit diese Türme stehen, ist die Menschheit im Aufstand. Jeder Turm enthält die Ursprungsgeschichte des modernen Ich.
Van Leyden, der junge Wiener Arzt, hat von seinem Autor Peter Sloterdijk die Rolle des Zeugen zugedacht bekommen. Osmotisch nimmt er die ihn umgebenden Geschehnisse auf, betreibt Selbstbeobachtung und Fremdbeobachtung. Sein Inneres ist ein offener Raum, in dem fremde Gedanken sich einrichten können. Ein passiver Charakter, lernfähig, spekulativ begabt. In seinem Roman aus dem Jahre 1985, dem er den Titel gegeben hat, Der Zauberbaum, die Entstehung der Psychoanalyse im Jahr 1785, ein epischer Versuch zur Philosophie der Psychologie, in diesem Buch schickt der Philosoph Sloterdijk seinen Zeugen van Leyden auf eine geografische Reise, deren Etappen freilich Orte geistiger Verfasstheiten sind, wie sie sich ausformten und konzentrierten am Vorabend der Französischen Revolution. und zu Unterbauten einer Zukunft wurden, die unsere Gegenwart ist. Die Geschichte, die zu erzählen ist, schreibt Sloterdijk,
spielt in dem erweiterten Jetzt, das wir Modernität nennen.
Und diese Gegenwart beginnt mit dem Erdbeben von Lissabon, das nicht nur den physikalischen Boden, sondern auch die geistigen Grundfesten in ganz Europa ins Wanken brachte.
Sloterdijk lässt die Erfahrung des Jahres 1755 von einem Geistlichen erzählen, dem Curé Exner, dem van Leyden in einer Postkutsche unterwegs von Straßburg nach Paris begegnet.
Seit Menschengedenken hatte man von einem Unglück dieses Ausmaßes nicht gehört. Seit der große Leibniz deduziert hatte, dass Gott unmöglich eine bessere Welt als eben die vorhandene hätte schaffen können, war der Geist der Zeit daran gewöhnt, die Übel der Welt mit nachsichtigeren Augen zu betrachten. Man gefiel sich in der Annahme, dass das Negative in der Ökonomie des Universums keine Größe erster Ordnung darstelle, sondern nur durch unsere verwirrten Gedanken ins kosmische Spiel hineingetragen werde. Dann kamen die Nachrichten aus Portugal.
Der Knabe Exner wird von diesen Nachrichten in seinem Seelengrund derart erschüttert, dass ihn der feste Boden seiner Stadt nicht mehr trägt. Immer wieder sieht er in seiner Imagination am Tag, in der Nacht, den Turm der Kathedrale einstürzen, in unheimlicher Stille langsam zur Seite knicken.
In tödlicher Panik begann ich zu ahnen, dass dem Gott, der in dem Turm zu Hause sein sollte, die Erde längst aus den Händen geglitten war. Ich wurde krank. Ich verkroch mich in mein Zimmer, um mit Gott abzurechnen. Unerbittlich ließ ich die 60.000 an ihm vorüberziehen, einen nach dem anderen. Ich bestand darauf, keinen einzigen von ihnen zu übergehen. Oh, ich war streng mit Gott. Ich ersparte ihm nicht einen. Ich wollte nichts versäumen, um ihn an Unbarmherzigkeit zu übertreffen. So ging es wochenlang in einem schrecklichen Ringen zwischen uns hin und her. Ich stellte meine Toten dem Gott gegenüber und rief, »Hier ist noch einer, der an dich geglaubt hat. Diese Qualen, dieser Verrat. Und er hatte sich auf dich verlassen.« Ich gab jedem einen Quader vom Turm mit auf seinen Weg ins Nichts, Stein um Stein. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit verging, bis diese Arbeit zu Ende war. Vor meinen Augen war der Turm abgetragen. Gott kroch kläglich auf den Mauerstümpfen herum, hohl und schwach wie ein Schiffbrüchiger, der sich an die letzte Planke klammert. Noch immer schrie ich ihn an und nannte die Namen der Betrogenen. Am Ende sah ich, wie er die Erde betreten musste. Sein Leib begann glasig zu werden und zu schmelzen, und er versickerte lautlos im Boden. Er versickerte kläglich im Boden und hinterließ nichts als eine Erinnerung und eine Enttäuschung. Aber auch das heißt schon zu viel sagen. Denn was in Wahrheit zurückblieb, war noch weniger als eine Enttäuschung und eine Erinnerung. Es war einfach eine Leere, die man nicht einmal als Mangel hätte beschreiben können. Es war nicht mehr und nicht weniger als ein wirklich vorhandenes Nichts, wenn Sie mir diesen paradoxen Ausdruck erlauben, eine Art Hohlraum, dem keine Füllung mehr entsprach.
Die nächsten Jahre, so erzählt der Curé, während er und van Leyden in der Mittagshitze unter dem grünen Blätterdach einer Ulme rasten, und es riecht nach warmer Erde und trockener Wiese. Die nächsten Jahre verbrachte er in einer Geistesverfassung, die man
nicht ohne weiteres als Suche nach etwas bezeichnen dürfte, aber ebenso wenig als Gleichgültigkeit gegen alles.
Es ist ein Warten und ein Staunen. Ein Staunen über das Wunder der Wunder.
Dass etwas da war und dass ich auf eine nicht näher zu beschreibende Weise mit da war, in dem großen Da, und dass die Erde da war, die mich trug, wenn ich mich ausstreckte, um in den Himmel zu sehen. Ja, und auch der Himmel hatte etwas an sich von dem rätselhaften Da.
Vor allem die Helligkeit, auch die der nächtlichen Sonne. Die Sonne glänzt die ganze Nacht im Wasserglas, tropft wie eine reife Feige in ihrer Ekstase. Oder wie der Zahnersatz einer Witwe, der auf dem Nachttischchen die Traurigkeit auslacht.
Mit der Erschütterung der Erde von Lissabon bis zu den Heilquellen von Teplitz, von Fes bis zur Küste Norwegens und der Erschütterung des Glaubens an einen allmächtigen, in seiner unendlichen fernen Höhe gütigen, um den Menschen und die Welt Sorge tragenden Gott, entdecken die Philosophen die Existenz, das bloße Dasein. und sie werden jener gleichsam seismischen, lang andauernden Prozesse gewahr im Innern von Menschen, auch von Gesellschaften, die katastrophisch enden können.
Dieses Hervorwachsen der Psychologie aus der Philosophie ist der Hauptstrang von Peter Sloterdijks Zauberbaum. Psychologie, heißt es gegen Ende des Buches, ist selbst nichts anderes als eine Philosophie, die Buße tut. Buße für die gespenstischen Folgen des Ich-Bin-Sagens.
Schwarz ist eine Farbe. Hier ist schwarz eine Farbe. Hitzig wie Kalk. Wie die Fliesen, von denen das Licht in gelben Echowellen zurückgeworfen wird. Das Pochen des Blutes. Ein Knochen streift meine Haut. Der erste der Oberarmknochen, die sich kreuzen. Die Augen, die das Licht verlernt haben, die Tauben verlernt haben. Ganz allmählich fransen die Arme aus, werden mager. Vor allem die vertikale, schattenlose Helligkeit. Helligkeit eines Operationstisches oder eines Boxringes.
Im Jahre 1785, in dem Sloterdijk seinen Roman angesiedelt hat, sind in den Seelen anderer, die nicht ein Curie-Exner sind, die Erschütterungen von Lissabon bereits zugebaut, vermauert. Wie die Stadt am Tejo. Klare Schneisen, rechte Winkel, ein Wille, ein Gedanke, ein Ziel. Der in Frage gestellte Optimismus hat seine Argumente geschärft. Gott ist im Begriff, liquidiert zu werden, damit der Mensch an seine Stelle trete. Die turmbauenden Subjekte, wie Sloterdijk sie nennt, melancholisch verliebt in ihr Groß und Hart sein müssen, werden ihren Auftritt haben. Und so schickt der Autor seinen Zeugen van Leyden am Ende seiner Voyage philosophique, die ihn über Paris, diesen rumorenden Lunapark der Verschiedenheiten und andere Stationen bis nach Buisson-Sie unter die Ulme des Marquis de Puységur, des Erfinders der Hypnose, geführt hat, in einer rasanten, taumelnden Reise durch die 200-jährige unvergangene Geschichte. Durch das Paris der Freiheitsbäume und des Terrors, über die Schlachtfelder der Revolutionskriege in die Stadt Reims, wo eben Charles X. Gekrönt wird. Und weiter in die Schlächtereien des Ersten Weltkriegs und das Spital des Irrenarztes Kreplin. Und zuletzt zurück nach Wien. Genauer in die Berggasse, Haus Nummer 19, wo er van Leyden, alias Professor Dr. Freud, in seinem Arbeitszimmer Platz nimmt.
Glücklicherweise sind heute die Schmerzen im Mund etwas erträglicher. Man darf nicht so viel an den Tod denken, wenn man arbeiten will. Im Flur der Wohnung näherten sich Schritte. Die Assistentin räusperte sich. Verzeihen Sie, Herr Hofrat, die Baronin von Rosenkotz wartet schon 10 Minuten.
Da sitzt einer. Wir stellen uns die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts vor. Da sitzt also einer, kurz vor der Emigration, kurz vor dem Tod, mitten in der politischen Psychose in der Berggasse Nummer 19 in Wien. Um ihn herum diese Welt, von der Voltaires Martin, der pessimistische Philosoph, sagte, sie sei geschaffen worden, um uns rasend zu machen. In ihm der Krebs. Er ruht ein wenig aus, führt ein kleines Selbstgespräch vor dem Spiegel, in dem die Worte »eine Dosis an Humor und eine noch größere an Stoizismus« vorkommen und tut, was zu tun ist.
Und wenn Don Fernando Philippen mit Juan verglich und wie er beide erworben hatte, so war es ihm fast, als müsste er sich freuen.
So war es ihm fast, als müsste er sich freuen.
Vor allem die vertikale, schattenlose Helligkeit. Helligkeit eines Operationstisches oder eines Boxringes.
So war es ihm fast, als müsste er sich freuen.
So war es ihm fast, als müsste er sich freuen.
Die unterirdischen Wagen der Zerstörung, das Erdbeben von Lissabon. Ein Feature von Eveline Passet und Raimund Petschner aus dem Jahr 2005. Es sprachen Markus Hoffmann, Helmut Kraus, Ulrike Krumbiegel, Tonio Arango, Jean Couillet-Rieh. Regie Klaus-Michael Klingsporn. Redaktion Sigrid Wesner.